Ja, vielen Dank für die Musik. Weiß nicht, ob es euch auch so gut getan hat, wie es mir gut tut, zu singen. So schön, dass ihr auch jetzt im Juli plant, hier weiter draußen zu sein und man sich einfach auch darauf freuen kann, gemeinsam Gott anzubeten und dem Ausdruck zu verleihen, was ja einen auch innerlich bewegt. Ja, in der letzten Zeit hat mich viel bewegt, was mit dem Thema Tod und Trauer zu tun hat. Ist immer mal wieder Thema bei mir im Leben, aber jetzt in letzter Zeit, wo Menschen versterben, die man kennt oder auch nicht kennt, aber vielleicht in der Öffentlichkeit stehen, da denke ich auch öfter an meinen Tod nach oder an, muss darüber nachdenken, was wäre, wenn, dann geht so das Kopfkino an. Neulich ist der Philipp Mickenbecker verstorben von den Real Life Guys, viele von euch kennen ihn wahrscheinlich, wenn nicht, könnt ihr euch gerne die Videos angucken. Mich hat das schon seit Jahren fasziniert, was die so alles bauen als Zwillinge und als Freundeskreis. Und als er jetzt das letzte Mal das dritte Mal an Krebs erkrankt ist und dann jetzt auch verstorben ist, dann waren berührende Videos da zu sehen und das hat mich mitgenommen und vor allem aber auch diese Frage, die in den Kommentaren immer wieder bei diesen YouTube-Videos gezeigt wurden, nämlich wie kann jemand eigentlich so stark sein, in so einer schwierigen Zeit, trotz so einer Diagnose oder jetzt auch bei den Freunden, dass man sagt, boah, so ein Freundeskreis, den wünscht man sich. Die feiern jetzt anscheinend trotzdem das Leben und machen weiter und versinken nicht nur in Trauer, sondern unterstützen sich auch gegenseitig. Und in einer gewissen Weise hat mir so ein bisschen Druck gemacht. Muss ich selbst bei Todesangst oder in der letzten Stunde irgendwie stark sein, Haltung bewahren? Und so oft kam aber auch raus, dass dieser Philipp eben nicht nur auf sich selbst geguckt hat und sagt, ich behalte meine Haltung und ich bin stark, sondern er wurde gehalten, ja, er wurde von Gott gehalten. Das hat ihn so getröstet, dass er gesagt hat, ich sterbe nicht, wenn mir die Ärzte das sagen, sondern wenn Gott es will. Das ist der Zeitpunkt. Und das hat mich total bewegt, dass in der eigenen Stärke nicht das liegt, dass ich es machen muss, dass ich so diese Kraft aufbringen muss, sondern dass da jemand ist, der mich hält und der mich trägt. Und deswegen möchte ich heute auch über dieses Thema nochmal sprechen. Ich habe zwar neulich auch im Jugendkreis schon mal eine Andacht darüber gehalten, aber dachte, Wiederholung tut jedem eigentlich ganz gut. Segen durch Schwäche. Wie kann ich eigentlich ein Segen für andere sein durch meine Schwäche? Am Ende von den Gottesdiensten, da bekommen wir den Segen Gottes zugesprochen, meist den aaronitischen Segen und dann erhebt man sich, das ist schon ein Ritual bei uns in den Gemeinden, ne? Und dann wird man ausgesandt in den Alltag und wenn ich dann so in den Montag starte oder in meinen Arbeitsalltag, dann bekomme ich ganz oft vor Augen gestellt, was mir eigentlich fehlt, um ein guter Leiter des Jugendwerks zum Beispiel zu sein. Oder was mir fehlt, ein Ehemann zu sein und ein Vater von Kindern und die Kinder gut zu erziehen. Mir fehlt manchmal so viel und ich denke so, ich habe so viele Schwächen, wie kann ich eigentlich ein Segen für andere sein und vor allem ein Segen auch für meine Nächsten, die mir besonders wichtig sind. Und man muss, ich habe gesehen, auch die großen Persönlichkeiten in der Bibel, die starken Persönlichkeiten, die ich so vor allem auch als Kind gefeiert habe, die mussten sich auch immer wieder an Gott anlehnen, weil sie nicht nur stark aus sich selbst waren, sondern weil sie jemanden Starkes an ihrer Seite hatten. Ich möchte euch da zwei Geschichten aus dem Alten Testament mitgeben, die mich in meiner Kindheit natürlich geprägt haben und jetzt bei diesem Thema auch wieder. Als ich früher mit meinem Bruder bei meinen Großeltern übernachten durften wir auch so um 5 Uhr morgens, wenn wir aufwachten, ins Bett unserer Großeltern und mein Opa hat uns dann immer die Geschichten erzählt, die wir so aus der Bibel hören wollten und das waren natürlich immer nur alttestamentliche, spannende, blutrünstige Geschichten, was man so hören möchte, ne? Frühmorgens als Junge. Unter anderem natürlich Simson. Was für eine starke Persönlichkeit. Ja? Zumindest was seine Muskeln angeht. Man kann ja noch drüber streiten, ob das alles so richtig war, was er so getan hat. Aber jetzt im Nachhinein, so, wenn man im Richterbuch liest, woher hat Simson eigentlich seine Kraft bekommen, was machte ihn eigentlich so aus, dann sieht man ganz oft, dass es immer oder dass es das Geheimnis Simsons war, dass Gott bei ihm war. Dass Gottes Beistand bei ihm war. In Richter 13 heißt es zum Beispiel, der Geist des Herrn kam über ihn und dann reißt er den Löwen wie ein Lämmchen oder ein Böckchen und das Seil wie Flachsfäden. Der Geist Gottes kam über ihn. Und deswegen bekennt er dann auch im 15. Kapitel, du hast durch den Knecht einen großen Sieg herbeigeführt. Dann wurden ihm die Haare geschnitten, ja, und auf einmal hatte er keine Kraft mehr. Und man könnte fragen, okay, dann lag es vielleicht daran, dass ihm die Haare geschnitten wurden. Aber letztendlich im Text steht, er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Und deswegen betet er am Ende seines Lebens nochmal, bitte schenke du mir noch einmal Kraft. Bitte schenk du mir Kraft. Die Kraft lag nicht in seinen Haaren, sie lag einzig und allein in Gott, in seinem Beisein. Paulus, der viele Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, der schreibt einen sehr persönlichen Brief, nämlich den 2. Korintherbrief, wo er davon spricht, dass wir so eine alles überragende Botschaft verkündigen dürfen, das Evangelium, und dass das irgendwie ja manchmal nicht zusammenpasst, dass wir, die das verkündigen, oft so schwach sind. Und auch er musste eingestehen, ich komme zu euch und ich bin nicht der, der immer alles komplett auf dem Kasten hat und der immer genau weiß, was er tut oder der immer davon überzeugt ist, dass er seiner Verantwortung gerecht wird. Und er sagt im 4. Kapitel, wir sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße, denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Also wir haben mit Absicht so ein schwaches Wesen bekommen, damit wir wissen, die Kraft, das soll deutlich werden, die Kraft kommt von Gott im Leben eines Christen. Gott hat das Schwache der Welt erwählt. Und dabei meint Paulus nicht, dass Schwachheit gleich Sünde ist. Ja, im Umgangssprachlichen, im Deutschen sagt man ja manchmal, dass wir schwach geworden sind und damit meint man, dass man vielleicht auch als Christ, dass man gegenüber Gott nicht seinem Willen gehorsam war, dass man weiß, dass man in Sünde gefallen ist, dass man etwas oder jemandem nicht widerstehen konnte. Aber das meint Paulus hier nicht. Sünde hat ja ihren Ursprung in der Rebellion gegen Gott und da sagt die Bibel ganz klar, der Umkehrschluss ist ja umzukehren, ja. Die Antwort darauf sollte umzukehren, einzugestehen, umzukehren. Während jetzt Paulus hier, wenn er über die Schwachheiten von Christen spricht, sagt, nicht etwa umkehren, sondern denen sollen wir uns rühmen. Was bedeutet das eigentlich? Darauf möchte ich gleich noch eingehen. Auf jeden Fall sind diese Schwachheiten sehr unterschiedlich im Leben von uns. Und wenn ihr jetzt ein Blatt hättet, ihr dürftet mal aufschreiben, welche Limitierungen, welche Schwachheiten in eurem Leben euch vor Augen sind, dann wären das wahrscheinlich einige. Und wenn wir die zusammentragen würden, wäre das wirklich ein bunter Strauß an Schwachheiten und Limitierungen in unserem Leben, die wir nicht wegdiskutieren können. Ich habe mal so ein paar Kategorien aufgezählt, die sind nicht vollständig, aber helfen vielleicht. Da gibt es finanzielle Limits. Auch Paulus musste zum Beispiel der Gemeinde sagen, ich bin auf euch angewiesen. Ja? Also das Angewiesensein auf Geld von anderen, das ist nicht schön. Vielleicht erleben das auch Menschen, gerade jungen Alters, dass man immer sagt, ja, die Eltern bezuschussen mich noch, aber irgendwie, ich will da auch irgendwann raus, ich will selbstständig werden. Aber manchmal ist man einfach darauf angewiesen. Man hat Limits, man ist angewiesen auf andere. Es gibt biologische Limits. Es gibt Behinderungen in unserem Leben, die wir nicht wegdiskutieren können. Die Fitness, die eigene Gesundheit, die abnimmt. Und egal, was ich tue, egal, wie gesund ich mich ernähre und wie fit ich mich halten möchte, sie kommt vielleicht nicht mehr an das Maß heran, was ich noch letztes Jahr hatte. Damit muss ich irgendwie klarkommen. Es gibt vielleicht, und das ist vielleicht auch das Deutlichste, auch Gaben und Talente, wo man ganz deutlich sagen muss, ich kann nicht alles. Das ist ja auch gut so. Gemeinde ist ja keine One-Man-Show, sondern wir ergänzen uns hier mit unseren Stärken, vor allem mit unseren Gaben, mit unseren Talenten, die Gott uns gegeben hat. Und ich muss feststellen, ich wünschte mir, ich könnte manches, aber ich kann mir das auch gar nicht so richtig aneignen. Ich kann mich da zwar mich mit beschäftigen und viel Zeit investieren, aber manche haben das irgendwie auf natürliche Art und Weise. Gaben und Talente. Wenn ich an Limitierungen denke, dann sehe ich uns gerade an und wir sind gerade rausgegangen, damit wir singen dürfen. Hunderttausende, ja, die ganze Welt erlebt gerade Limitierungen in ihrem, in ihrer Ausführung ihres Lebens, sage ich mal. Und für die einen ist das schlimm, für die anderen, da freut man sich, was jetzt alles wieder möglich ist. Aber ich muss in dem Atemzug an die denken, die wegen ihrem Glauben Einschränkungen und Limitierungen erleben müssen. Nicht nur aufgrund der Pandemie, sondern aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus, an dem Bekennen von Jesus. Wie viele hunderttausende Christen erleben, dass sie nicht den Job bekommen, für den sie eigentlich qualifiziert werden, sind? Wie viele Kinder erleben Mobbing in ihren Schulen, weil sie an Gott glauben? Wie viele werden verfolgt wegen ihrem Glauben oder sogar ermordet? Das sind Schwachheiten, von denen Paulus ganz explizit auch von sich spricht. Und Paulus sagt, diesen Schwächen, denen rühme ich mich, weil dann die Kraft Gottes in mir wohnt. Der Traufvers von mir und der Eva, der ist genau dieser Vers, den Dave eben schon angesprochen hat, den möchte ich nochmal vorlesen. Aus 2. Korinther 12, Vers 9, da heißt es, was Paulus sagt, daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und da ist ja die Frage, wenn Paulus das schreibt, gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist ja ein Konzept, was revolutionär ist. Wie kann das Wirklichkeit werden in unserem Leben? Wie kann eine Schwäche, die ja eine Schwäche in unserem Leben bleibt, zu einer Stärke werden von mir, von meinem Charakter? Wie gehe ich mit meinen eigenen Schwachheiten eigentlich um? Da habe ich drei kurze Punkte mitgebracht, über die ich sprechen möchte. Und der erste Punkt ist, gib deine Schwachheiten zu. Paulus sagt das am ersten Korintherbrief gleich zu Beginn. Er sagt da, ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und er sagt, meine Rede, die war nicht überzeugend. Man muss so dran denken, das geht mir so oft so. Ja? Wie oft fahre ich irgendwo hin oder bereite mich vor und ich möchte mein Bestes geben und ich möchte der Verantwortung gerecht werden. Und ich frage mich, bekomme ich Sinn? Bekomme ich die Botschaft, die mir so viel wert ist? Bekomme ich die so transportiert, dass es gut ist? Bringt es was? Bringe ich es rüber? Wenn ich das heute so sage, ne, dann ist das natürlich auf der anderen Seite schön, dann kann man sich vielleicht so mit jemandem identifizieren, vielleicht auch bei Paulus, dass man sagt, wow, selbst so ein großer Mann Gottes, ja, hat Schwachheiten und muss damit kämpfen. Man macht sich auch verletzlich. Manche tragen ihre Schwachheiten aber auch zur Schau und ist auch irgendwie eine Art von vielleicht auch Stolz, um bemitleidet zu werden. Aber auf der anderen Seite ist es kein guter Tipp, seine Schwachheiten einfach zu ignorieren in seinem eigenen Leben. Weil wir damit nicht an unserem Ende sind, sondern weil wir damit zu Gott kommen können. Jeder muss sich von uns an Gott anlehnen. Jeder ist nicht nur auf seine eigene Stärke aus, sondern wir müssen uns anlehnen an Gott. Deswegen ist der erste Punkt so wichtig. Gib deine Schwachheiten zu. Und dann der zweite Punkt, akzeptiere diese Schwachheiten in deinem Leben. Ich glaube, dass darin wirklich ein verborgener Segen für mich und auch für meinen Nächsten liegt. Solange ich mich stark denke, da werde ich auch ziemlich schnell kaltherzig gegenüber den Nöten von anderen. Wenn ich denke, dass ich alles hinbekomme, dann brauche ich auch den anderen gar nicht unbedingt. Ein zweiter großer Held meiner Kindheit war Gideon und die Geschichte rund um Gideon. Auch im Richterbuch zu finden, 6. bis 8. Kapitel. Und dort, ihr kennt mit Sicherheit viele diese Geschichten, sie führen Krieg gegen die Feinde Israels und Gott sortiert die Herrscher aus, sodass am Ende nur 300 Krieger übrig bleiben. Und die Frage ist, warum? Wozu? Warum macht Gott das? Und Gideon stellt Gott auch diese Frage im 6. Kapitel. Wie soll ich das schaffen? Und er antwortet, ich bin bei dir. Aber diese Frage nach dem Warum lässt Gott nicht auch im Raum stehen, sondern er antwortet auch darauf. Im 7. Kapitel heißt es, dass Gott zu Gideon spricht und sagt, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, so als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Also Gott sagt hier sozusagen, damit ihr nicht denkt, ihr hättet es aus eigener Kraft getan, deswegen limitiere ich euch ganz aktiv. Deswegen lasse ich das nicht nur zu, sondern ich gebe sogar die Anweisung, dass ihr am Ende nur mit 300 Mann in diesen Krieg ziehen müsst. Es geschieht nur durch mich. Das wird klar und das wurde diesen 300 Menschen und 300 Männern wahrscheinlich auch sehr schnell klar, als sie diesen Sieg dann in der Tasche hatten. Freu dich an deinen Schwachheiten, denn Gott will, dass wir wirklich dankbar werden für das, was wir haben. Das ist ja immer eine Frage, wenn ich das zugegeben habe, warum und wozu lässt Gott das trotzdem in meinem Leben zu? Auch bei Paulus könnte man denken, der ist ja, man könnte doch viel effektiver sein, wenn man kein Leiden hat, ja? Aber warum lässt er Leiden bei uns zu, bei großen Menschen, die Gott verkündigen. Und Paulus hat eine Antwort parat, für sich ganz persönlich. Er hat das reflektiert und er hat anscheinend von Gott einen ganz klaren Hinweis bekommen, warum er auch gewisse Leiden in seinem Leben hat. Im 12. Kapitel sagt er hier, gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, er möge von mir lassen. Punkt, Punkt, Punkt. Aber anscheinend ist es nicht passiert. Er sagt hier, damit ich nicht stolz werde, ist mir ein Leiden auferlegt worden. Natürlich ist nicht jedes Leiden, nicht jede Limitierung auch gleichzeitig Gottes Wille oder ist nicht gleich so, dass man sagen würde, okay, damit ich nicht stolz werde, ist mir das jetzt auferlegt worden. Aber manchmal kann es auch ein Hinweis sein, dass wir mit Gott einfach ins Gespräch kommen und auch darum ringen, wozu? Was will mir diese Zeit jetzt auch vielleicht lehren? Hier ist es ganz klar, er möchte demütig bleiben, demütig werden und nicht stolz werden auf das, was er was er halt alles so tut, ne? Genau. Und ich habe mir so gedacht, ja, ich möchte mich, was wir auch eben gesungen haben, ja, immer wieder neu daran erinnern, was Gott in meinem Leben Gutes getan hat und was er in meinem Leben schenkt. Ich möchte dankbar werden und ihn ehren. Ich möchte demütig bleiben, weil ich weiß, alles auf dieser Welt habe ich mir nicht mir zu verdanken oder ja, kann ich mir nicht zuschreiben, sondern das ist ein Geschenk Gottes und ich darf es gut verwalten. Der letzte Punkt, du bist nicht allein, es ist auch eine Frage von der Gemeinschaft. In dieser Corona-Zeit, da gibt es vielleicht einige Leute, die vielleicht auch merken, so diese verbindliche Gemeinschaft so in der Gemeinde, die brauche ich gar nicht so, vielleicht fiel es einem sowieso schon schwer, sonntags morgens aufzustehen, aber jetzt nochmal besser, jetzt kann ich ja eigentlich liegen bleiben, kann mir, wenn es mir gut geht oder wenn ich es irgendwie innerlich brauche, auch eine gute Predigt mal anhören, aber jetzt geht alles so wieder los und dann muss ich wieder und habe Verantwortung und gewisse Gruppentreffen und so. Wenn ich das heute so sehe, denke ich, das ist eine kleine Minderheit hier, aber es gibt wahrscheinlich auch Personen, die das so denken. Ein Punkt, der mir wichtig geworden ist, ist, dass unsere Schwachheiten uns erinnern, dass wir einander brauchen. Weil wir uns in der Gemeinschaft, habe ich eben schon gesagt, auch ergänzen. Wir brauchen einander, damit wir Jesus in dieser Welt abbilden und nicht nur jeder für sich. Wenn ich denke, das hatte ich eben auch schon mal erwähnt, wenn ich denke, dass ich viel kann, wenn ich denke, dass ich es hier reißen kann durch meine Gaben und Talente, dann habe ich es noch nicht richtig verstanden. Auch die, die ich für schwach halte in der Gemeinde, tragen ihres dazu bei, dass wir Gemeinde vor Ort sind. Und jeder, das sagt auch Paulus, jeder hat einen Platz, der ihm zugewiesen ist in der Gemeinde. Ob jung, ob alt, ob schwach, ob krank, ob voller Tatenkraft, jeder hat einen Teil in der Gemeinde beizutragen. Und das Schönste ist, was wir dann erleben dürfen, wir werden jeder für sich und füreinander von Gott in unseren Schwachheiten getröstet und ermutigt und dazu aufgefordert, diesen Trost und diese Ermutigung auch weiterzugeben. Paulus stellt am Anfang dieses Briefes Gott dar als den Vater des Erbarmens. Und er sagt, dass Gott uns in jeglicher Art und Weise auf uns zukommt und uns trösten möchte. Ich lese das am besten mal vor. Da heißt es: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt. Und er ist ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Es hat mich so daran erinnert, dass wir sozusagen nicht die Endverbraucher von Gottes Liebe sind. Wir sind nicht die Endverbraucher seiner Gnade, sondern wir sind berufen, diese Liebe, diese Gnade weiterzugeben. Und genauso auch bei dem Trost und der Ermutigung, die wir ganz persönlich für uns erfahren. Nicht, dass das dann bei uns endet, wir uns freuen, wie Gott uns vielleicht innerlich heilt, dass wir Frieden verspüren in unserem Herzen, sondern dann sind wir aufgefordert und ermutigt, das weiterzugeben an andere. Und es ist so schön, ich glaube, dass Gott keine Limitierungen in unserem Leben verschwendet. Gott kann mit meinen Schwachheiten umgehen und kann sie zu einem Segen für andere werden lassen. Was bei mir vielleicht der größte Schmerz oder der größte Verlust vielleicht, den ich so empfinde, ist, der kann ein Segen werden für den anderen. Und deswegen, ich denke, dass viele von euch auch Leute vor Augen haben, die so ein Vorbild für euch, für uns sind. Die nicht, bei denen im Leben nicht alles perfekt ist, wo die Biografie nicht steil nach oben geht, wo es keine Brüche gibt, sondern es sind oft Personen, die mich beeindrucken und wo auch viele Biografien natürlich, wenn man die liest, wo man merkt, da ist viel Zerbruch da, da ist nicht alles glatt gelaufen, aber Gott hat im Leben von diesen Menschen gewirkt und hat sie geheilt. Darf er das bei dir? Darf er bei deinen Schwachheiten auch ran und dich heilen? Vor 3 Jahren, und das ist mir so im Gedächtnis geblieben, ich weiß nicht, ob ich es im Jungkreis diese Geschichte auch erzählt habe, erzähle ich auf jeden Fall gerne dazu, nämlich da war ein Missionar aus Ecuador, glaube ich, war dort, beim Pluspunkt-Festival vor 3 Jahren. Und der war mit der lieben Zeller Mission unterwegs und als er dann auf Heimaturlaub war mit seinen 3 Kindern, gab es eine schöne Tradition. Samstags morgens gab es Brötchen vom Bäcker. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wer isst Samstags, Sonntags Brötchen hier? Ja, okay. Selbst aufgebacken oder gibt es hier einen Bäcker in der Umgebung, dass man da hinfährt? Ja. Man weiß es ja nicht. Also, okay. Auf jeden Fall war es so, eines Morgens, es war alles super, der Kleinste von den 3, der Sohn, fängt auf einmal an, schrecklich zu weinen. Was war passiert? Er öffnete nämlich sein Brötchen und er fand einfach eine vollkommene Leere. Ja? Nichts war drin, nichts, wo man was draufschmieren konnte. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, da denkt man, pff, was soll das? Ja, und die beiden älteren Geschwister, die hatten natürlich das perfekte Brötchen, umso schlimmer. Ach ja. Es gibt aber auch noch eine zweite schöne Sache in dieser Familie, nämlich, dass der Belag nie so einen richtigen Haufen werden darf. Ja? Versteht ihr? Also das soll nicht Nutella gegessen werden mit einem Stück Brötchen, sondern andersrum. Der Nutella darf drauf, aber eben nicht häufchenweise da drauf. So. Auf einmal, und sie essen so gerne diese holländischen kleinen Streusel, Hagelslag heißen die, die sich so in jede Ritze setzen. Und als dieser Junge sein Brötchen damit auffüllt, verändert sich sein Gesicht in ein breites Grinsen. Wie viel da reingeht, ja, unglaublich. Das ist ja so schön. Ich weiß nicht, wie die beiden Schwestern reagiert haben, aber er hat sich so gefreut und der Ede Lutz hat dann so erzählt, was das für ihn auch geistlich bedeutet, dass er gesagt hat, wenn wir unsere leeren Hände und vielleicht auch unsere Schwachheiten jetzt heute hinhalten und sagen, dass da was fehlt und dass wir uns so gerne wünschen, dass es ausgefüllt wird, dann ist Gott imstande, das zu füllen. Vielleicht mit dem, nicht mit dem, was wir uns wünschen, wie Gott es füllt, aber er kann es füllen. Und er kann Frieden schenken in Situationen, wo man denkt, wie kann jemand so gelassen oder so freudig durchs Leben gehen? Was für ein Wunder geschieht da? Und ich wünsche uns so, dass wir bereit sind, unsere leeren Hände Gott hinzustrecken, Gott zu vertrauen und Gott zu bitten, dass er unsere Schwachheiten füllt, dass er uns tröstet und ermutigt. Und wenn wir das erlebt haben, dass wir es nicht nur für uns behalten, sondern dass das rausgeht in unserer Gemeinde, dass es uns ermutigt, Gott zu bekennen, dass es uns ermutigt, Gott nachzufolgen in unserem Alltag. Und dafür möchte ich gerne mit euch beten. Ja, Jesus, ich danke dir einfach voll dafür, dass du nicht nur unsere Stärken, nicht nur unsere Fähigkeiten in der Gemeinde gebrauchst, sondern dass du auch mit unseren Schwachheiten gut umgehen kannst. Danke, dass wir bei dir einfach ehrlich sein können, dass wir nichts verstecken müssen. Ich danke dir dafür, dass du uns befähigst, dazu ein Leben zu führen, was dich ehrt, dass du uns deinen Geist schenkst, der uns immer wieder aufmerksam macht auf Dinge, die auch nicht gut laufen, dass du uns befähigst, Zeuge zu sein in dieser Welt, deine Liebe weiterzugeben. Und ich danke dir einfach, dass du uns befähigst, mit unseren Schwachheiten sogar ein Segen zu sein für andere. Danke, dass wir das nicht produzieren müssen, sondern dass du der Grund bist. Danke, dass du uns heilst von innen heraus, von innen nach außen und nicht andersherum. Und vielleicht ist dem einen oder anderen heute auch was vor Augen, was man sich so gerne anders wünscht im Leben. Vielleicht Dinge, die man so gerne ändern möchte durch die eigene Kraft, durch Anstrengung, durch Recherche, durch das Zeitinvestieren, was auch immer. Danke, dass du uns ernst nimmst, dass du uns verstehst, dass du damit umgehen kannst. Und danke, dass du uns heilen möchtest. Amen.